ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Ich war 5 Jahre alt, als ich nach Schmalkalden musste. Das liegt in Thüringen und ist über 300 Kilometer von meinem Zuhause entfernt.
Es ist Februar im Jahr 1989 in Thurgau, DDR. Damals Bezirk Leipzig. Am Bahnhof ist der Treffpunkt für die Kinder, die zur Kur geschickt werden. Wie Yvonne Markgraf. Ein Zug steht bereit.
Meine Eltern, die haben mich am Bahnhof in Thurgau abgegeben. Meine Mutter hat mir erzählt, ich wurde schon entnommen, bevor sie überhaupt am Gleis war. Sie durften nicht winken. Es gab keine Verabschiedung. Es war ein Entreißen. Wir wurden in einen Zug gesetzt.
Die Anreise zur Kur ist staatlich organisiert. Ab jetzt sind nicht mehr die Eltern zuständig. Yvonne Markgraf kommt zusammen mit anderen Kindern in ein Kurheim im Thüringer Wald.
Das Gebäude, in dem wir waren, war für mich wie ein grünes Gefängnis. Es lag weit abgelegen von dem Ort. Rundherum halt Berge, Hügel und Wälder. Es war lieblos, es war kalt, es war laut und dominant und geprägt von Struktur. Es war wie so ein Militär, würde ich das heute beschreiben.
4 bis 6 Wochen dauern Kinderkuren in der DDR. So lange sind die Kinder von zu Hause weg. Besuche oder Anrufe von den Eltern sind nicht erlaubt.
Ich habe mich immer gefragt, warum ich, was habe ich denn falsch gemacht? War ich nicht artig? War ich nicht brav genug? Warum bin ich hier? Und die haben uns das ja auch gesagt, also die Erzieher, wenn wir uns nicht benehmen, wir kommen nie wieder nach Hause.
Die Tage in der Kur sind durchgetaktet mit den immer gleichen Abläufen von Schlafen, Essen, Kuranwendungen.
Ich wollte immer weg, aber ich dachte mir, ich finde den Weg gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliehen soll, wo ich hingehen soll, wie ich nach Hause komme, und habe mich dann irgendwann diesem Ganzen ergeben. Man fängt irgendwann an, mit zu Hause abzuschließen.
Was die Verschickungskinder und Verschickungsheime in der BRD sind, nennt sich in der DDR Kinderkurwesen. Zwischen 1951 und 1989 werden etwa 2,6 Millionen Kurdurchgänge finanziert. Das entspricht in etwa den Kinderverschickungen der BRD im gleichen Zeitraum, wenn man den Anteil an Kinderkuren pro Jahrgang betrachtet. Der entscheidende Unterschied ist, während die Kinderverschickungen der BRD in den letzten Jahrzehnten gut aufgearbeitet wurden und werden, fehlen diese historischen und wissenschaftlichen Studien für das Kinderkurwesen der DDR. Forschende sind angewiesen auf Berichte von Zeitzeugen, die sich in Betroffenen- und Selbsthilfegruppen organisieren, um dann vor allem negative und traumatische Erfahrungen gemeinsam zu bearbeiten. Historikerin Julia Tottmann ist eine der wenigen, die zum staatlichen Kinderkurwesen der DDR geforscht und dafür viele ehemalige Kurkinder befragt hat. Deren Antworten aus unterschiedlichen Kurheimen und aus verschiedenen Jahrzehnten ähneln sich. Zudem gab es im zentralisierten Überwachungsstaat der DDR Wochenpläne und Protokolle des Personals, die zum Teil erhalten sind. Trotzdem bleibt durch eine schweigende Mehrheit der ehemaligen DDR-Kurkinder und durch fehlendes Archivmaterial eine Forschungslücke. Die Einbettung in das Staatssystem der DDR lässt sich dennoch rekonstruieren. Die Kinderkuren sind Teil der Gesundheitsversorgung, die das Ministerium für Gesundheit vorsieht. Für die Umsetzung des Kurprogramms und für die Schulung des pädagogischen Personals ist dagegen das Ministerium für Volksbildung zuständig. Denn in der DDR geht es bei den Kuren nicht nur um Genesung, sondern auch um die Erziehung zu gesunden, leistungsfähigen Bürgern und Bürgerinnen, die den Fortbestand des Sozialismus sichern. Historikerin Julia Tottmann.
Das beginnt eigentlich direkt mit der Gründung der DDR 1949 schon, dass man Stück für Stück die bis dahin auch schon existierenden Heime, die so die Kinderfürsorge genommen hatten, denken wir an so Kinderlandverschickung, ne, wie es im Krieg gab, dann später eben nach dem Krieg auch bestanden, um Kinder aus den Großstädten, aus den Zerstörten, die in Armut lebten, die in Hunger lebten, da aufgepäppelt haben. Und diese Orte wurden dann nach und nach verstaatlicht.
Bis Mitte der 1950er Jahre kommen Kinder zur Kur, die unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs leiden oder sich von Krankheiten wie Tuberkulose erholen sollen. Die Heime für die Kinderlandverschickung sind in privater Hand oder werden von Kirchen geleitet. Nach und nach übernimmt der Staat diese Einrichtungen und zentralisiert so das Kinderchorwesen.
In den 50er Jahren beim Aufbau des Sozialismus sieht man das immer wieder, wodurch das auch propagandistisch eingesetzt wurde. Es sollte eben auch nach außen immer wieder die Botschaft vermittelt werden, dass der Sozialismus mit seiner Gesundheitspolitik und seiner Unterstützung des Menschen viel humaner ist, viel lebensnaher, viel menschlicher als der Kapitalismus. Und dazu zählt eben auch dieses prophylaktische Gesundheitssystem, was eben schon ganz früh ansetzt und für seine Bevölkerung, für seine Menschen da ist, für seine Menschen sorgt.
Gesundheit ist in der DDR keine Privatsache, sondern eine Aufgabe, die Bürger und Staat gleichermaßen zu erfüllen haben. Die Kosten für die Kinderkuren der DDR trägt die Sozialversicherung, eine Pflichtversicherung, die der Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der arbeitenden Bevölkerung dienen soll. Über die Kurplätze entscheiden staatliche oder gewerkschaftliche Kurkommissionen. Den Antrag stellt der Arzt oder die Ärztin, nicht etwa die Eltern.
In der DDR gab es sogenannte Reihenuntersuchung, das heißt, es gab regelmäßig stattfindende Untersuchungen, ganz typisch vor dem Schulbeginn, dass dann die Kinder untersucht wurden. Und dann hat der Arzt, die Ärztin festgestellt, das Kind ist zu klein, das Kind hat nicht genug Gewicht. Das waren so die typischen Indikationen.
Wenn ein Kind zu klein oder zu leicht ist, kommt es zu sogenannten prophylaktischen Kuren. Die werden in der DDR sehr häufig verschrieben. Daneben bekommen die Kinder Genesungs- und Heilkuren verordnet bei Rückenbeschwerden, Hüftproblemen, Hautkrankheiten oder Atemwegserkrankungen wie Bronchitis. Jedes Jahr wurde 1-3% der Kinder zur Kur geschickt.
Die Vorstellung ist, dass möglichst aus allen Jahrgängen immer ein gewisser Schwung an Kindern daran partizipieren soll und dann letztlich das auch dazu dienen soll, nicht nur die Gesundheit zu erhalten, sondern auch letztlich Kinder offenbar zur Kur geschickt werden, die vielleicht nicht diesem sozialistischen Idealbild entsprachen.
Die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit ist das oberste Ziel in der SED-Diktatur. Das prägt die Erziehung und die Struktur in Kindergärten, Schulen, Pioniergruppen, Kinderheimen und Kurheimen. Auch Yvonne Markgraf hat den Verdacht, dass sie nicht nur zur Kur geschickt wird, weil sie zu dünn ist, sondern vielleicht auch, weil ihre Mutter als unangepasst auffällt.
Meine Mutter war eine oder ist eine recht kräftige Frau, die auch immer Stimme hatte, also kräftig im Sinne ihrer Stimme und hatte auch eine gewisse Dominanz und hat ihre Meinung auch schnell kundgetan. Und ich denke, das war einer auch der Gründe, dass vielleicht mein Hausarzt dachte, dass ich aus diesem Verbund raus müsse, um ordentlich reifen zu können.
Erziehung war in den Heimen auch nach dem sowjetischen Vorbild, nach sozialistischen Idealen ausgerichtet.
Das ist Maria Birnstiel, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Ausbildung. Sie hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit im Fach Erziehungswissenschaften mit den Kinderkuren in den 1980er Jahren in der DDR befasst. Die Kinder gelten in der DDR als Hoffnungsträger für den Staat und die sozialistische Gesellschaft.
Das ist die neue Generation, die die sozialistischen Ideale innehatte, die diese auch verkörpern sollte und deswegen auch immer nach diesen Gesichtspunkten ja erzogen wurde. Zum Beispiel, dass die Kinder und Jugendlichen leistungsbereit sind, dass die gesund sind.
Alle sollen gleichermaßen dem sozialistischen Ideal entsprechen. In der Umsetzung bedeutet das Kollektiverziehung. Die Grundidee hinter dem Erziehungsverständnis ist, alle Individuen verfolgen dasselbe Ziel. Und dieses kollektive Ziel steht dann auch über allem. Die individuellen Interessen und Bedürfnisse des Einzelnen werden nicht berücksichtigt. Für die Kinderkur heißt das:
Alle Kinder waren da, weil sie irgendwie Gesundheit wiederherstellen sollten, weil sie irgendwie auf eine Art als krank angesehen wurden. Die Kinder wurden nicht individuell nach einem individuellen Erkrankungsbild behandelt, sondern alle im Kollektiv und alle gleichmäßig.
Gemäß der Planwirtschaft der DDR gibt es dafür auch feste Pläne. Kurpläne, Wochenpläne und Tagespläne. Die Tage laufen immer gleich ab. Wecken, Bürstenmassage, Waschen, Frühstück. Kuranwendungen oder Gymnastik, Mittagessen. Mittagsschlaf, Kaffee und Kuchen, Spazieren oder Wandern gehen, Abendbrot, Schlafenszeit. Die therapeutischen Maßnahmen gleichen denen in den Kurheimen der BRD. Wechselduschen, Wassertreten, Inhalieren, Rotlicht. Die Maßnahmen entsprechen dem Wissensstand der Medizin zu der Zeit. Aber in etwas anderem unterscheiden sich BRD und DDR.
Im pädagogischen Bereich gab es dann quasi nochmal so separat auch Förderunterricht in zum Beispiel Mathe, Deutsch, zum Teil Russisch, politische und kulturelle Arbeit, wo dann auch nochmal viel auf die sozialistische Erziehung eingegangen wurde.
Der immer gleiche Tagesablauf trägt im sozialistischen Verständnis dazu bei, gesunde Verhaltensweisen zu verinnerlichen. Wer sich an Waschroutinen und immer gleiche Essenszeiten hält, bleibt gesund und damit dem Staat als Arbeitskraft erhalten. Deshalb lernen das schon die Kleinen. Und daher kontrollieren und überwachen die Erzieherinnen und Erzieher genau, was und wie viel gegessen wird, beispielsweise.
Die waren dazu da, um uns zu messen. Also die haben Portionen gekocht, an die kann ich mich erinnern, die waren riesig, große Teller mit viel fettigem Fleisch, also alles, was halt dick macht. Und man hatte vor dem Teller zu sitzen, bis der Teller alle ist, egal wie lange es dauert. Und ich saß manchmal weinend vor dem Teller, weil ich das nicht essen konnte.
Was Yvonne Markgraf erzählt, schildern viele ehemalige Kurkinder der DDR. Es musste aufgegessen werden, selbst dann, wenn das Kind erbricht. Dabei passt Zwang und Bestrafung gar nicht in das Konzept der Kollektiverziehung, in dem alle Mitglieder eines Kollektivs gleichwertig sind, egal ob Erzieher oder Kind. Maria Birnstiel, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Ausbildung, erklärt, dass hier die Idee der Kollektiverziehung in der Umsetzung auf ein anderes Erziehungsmodell prallt. Wenn alle Kinder gleichzeitig das Gleiche in gleichen Mengen essen sollen, zur gleichen Zeit schlafen, waschen, wandern sollen, dann wird das mit Autorität eingefordert.
Das Kind muss quasi erzogen werden, beispielsweise mittels permanenter Wiederholung von einfachen Handlungen, von rigiden und strukturierten Tagesabläufen, dass da auch dem Kind klar wird, dass diese Strukturen nicht veränderbar sind, dass eine Auflehnung dagegen nichts bringt, dass das auch nicht erwünscht ist. Und dass das dann auch Zwang oder Strafen mit sich bringt. Beispielsweise war es in den Kinderkuren so, dass die Kinder im Kollektiv auf Toilette gegangen sind. Was macht das Kind denn dann, wenn es zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt auf Toilette muss? Und da haben mir die Betroffenen berichtet, dass das dann nicht möglich war.
Ich erinnere mich an den Schlafsaal. Ein großer Schlafsaal mit vielen Betten und wenn ich zur Tür reinkomme, steht genau rechts neben der Tür mein Bett.
Nicole Fischer kommt aus Zwickau. In der DDR gehörte die Stadt zum Bezirk Karl-Marx-Stadt. Auch sie wird weit weg von ihrem Heimatort zur Kur geschickt, als sie 4 Jahre alt ist.
Und ich erinnere mich, dass ich einmal in der Nacht umhergelaufen bin, heimlich, weil ich in die Hose gemacht habe und versucht habe, meine Unterhose zu verstecken. Ich weiß von meiner Mutter, dass ich sicherlich zu der Zeit nicht mehr in die Hose gemacht habe und fähig war, auf die Toilette zu gehen. Es war vielleicht nicht erlaubt, nachts auf Toilette zu gehen und deswegen habe ich versucht, das dann zu vertuschen, um keinen Ärger zu bekommen.
In den 1970er und 80er Jahren hat die DDR immer massivere wirtschaftliche und finanzielle Probleme. Das geht auch im Kursystem nicht vorüber. Die Gebäude sind marode, die Ausstattung ist veraltet und durch die zahlreichen Kurgänge abgenutzt. Doch das größte Problem ist der Personalmangel. Das Kurwesen ist als Arbeitsplatz nicht attraktiv, denn es bedeutet, alle 4 bis 6 Wochen kommen neue Kinder, die rund um die Uhr betreut werden müssen, auch am Wochenende und an Feiertagen. Zudem liegen die Kurheime oft abgelegen und sind schwer zu erreichen. Vor allem fehlt auch medizinisches Personal. Oft sind Ärztinnen und Ärzte nur zeitweise vor Ort, um die Kinder zu untersuchen.
Deswegen haben dann eben Erzieherinnen, Pflegerinnen auch dann wiederum medizinische Aufgaben übernehmen müssen, waren natürlich damit auch überfordert. Die Nachtschichten wurden oftmals von Praktikantinnen, von Helfenden übernommen.
Die Umstände begünstigen zusätzlich Situationen, in denen die Erzieherinnen und Erzieher mit Zwang und Strafen auf die Kinder reagieren, die oft Heimweh haben, noch nie so lang von ihren Eltern getrennt waren. Die Erfahrungsberichte aus den Heimen gleichen sich. Über verschiedene Heime in der gesamten Republik und über Jahrgänge hinweg bestätigt auch Maria Birnstiel, die für ihre Forschungsarbeit mit zahlreichen ehemaligen DDR-Kurkindern gesprochen hat. Sie berichten von Strafen wie Ausgrenzung, Beschimpfung, von psychischer und physischer Gewalt, vereinzelt auch von Missbrauch und Übergriffen.
Die Kinder haben auch immer wieder davon berichtet, dass eine Atmosphäre geherrscht hat von Zwang und Strafen. Aber auch das Gefühl der Kinder, die Wahrnehmung der Kinder, wie man sich dort fühlt, gleich oder vergleichbar war. Und dass dann auch die Betroffenen am Ende gesagt haben, ich bin nach Hause gekommen und meine Eltern haben mich nicht wiedererkannt.
Als Yvonne Margraf nach Wochen im Thüringer Wald zurück nach Hause kommt, läuft sie am Bahnsteig ihrer Mutter nicht etwa entgegen. Sie bleibt einfach stehen, teilnahmslos.
Ich war ein völlig verändertes Kind. Ich habe nicht mehr alleine geschlafen. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit und das hat mich lange begleitet. Ich bin nicht mehr alleine in den Keller gegangen. Man musste mich tragen. Ich wurde zum Bettnässer. Ich habe mich eigentlich zurückentwickelt, war ein ganz stilles Kind, habe nichts mehr gegessen, war noch dünner als vorher. Ich habe auch immer gesagt, ihr habt mich verraten. Ich bin so böse auf euch, ihr wollt mich nicht. Ich konnte nicht das annehmen, dass ich wieder zu Hause bin, da wo ich hingehöre, wo ich geliebt werde. Es hat lange gedauert, ehe ich mich wieder habe einfinden können.
Yvonne Margraf sagt, das Urvertrauen, das ein Kind in seine Eltern hat, sei ja in der Kur genommen worden. Die Erfahrung beschäftigt sie bis heute, besonders seit sie selbst Mutter ist. Ähnlich geht es Nicole Fischer, die lange Zeit mit Schlafproblemen kämpft, nachts immer wieder hochschreckt, unter Herzproblemen und zahlreichen weiteren körperlichen Symptomen leidet, die sich verschlimmern, als sie Mutter wird.
Das Thema ist aufgeploppt, indem ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, weil ich ja einiges an Problemen hatte und auch eine Klinik aufsuchen musste und in der dann das zutage kam, dass ja eigentlich alles mit der Kindheit zusammenhängt.
In der Therapie kommt Nicole Fischer dabei immer wieder zu einem Punkt ihrer Kindheit zurück. Die Zeit in der Kur. Vieles, was die DDR-Kurkinder berichten, unterscheidet sich nicht von den Erfahrungen der Verschickungskinder der BRD. Berichten die beiden Forschenden. Heime, die abgeschottet liegen und ein eigenes internes System an Regeln und Strukturen haben. Besuche, die nicht erlaubt sind. Die Berichte von Heimweh, Einsamkeit und einem Klima der Kälte und Lieblosigkeit. Essenszwang, Toilettenzwang, Strafen bis hin zu Gewalt in all ihren Formen.
Für die DDR habe ich 2,6 Millionen Durchläufe in staatlichen Kinderkurheimen. Das wirft bei mir eben auch immer noch Fragen auf, warum wir so wenig Zeitzeuginnen haben, die sich da melden.
In einem, dem vielleicht wesentlichsten Punkt, unterscheiden sich die Kinderverschickungen der BRD und die Kinderkuren der DDR. Und zwar bis heute. In dem Gesellschaftssystem und der dazugehörigen Ideologie. Die Kinderverschickungen der BRD werden seit Jahren systematisch und umfassend aufgearbeitet. Jüngst in einer großen Untersuchung der Humboldt-Universität zu Berlin, die 2025 erschienen ist. Die Auftraggeber waren die Träger der ehemaligen Verschickungsheime, der Deutsche Caritasverband e.V., das Deutsche Rote Kreuz und die Diakonie Deutschland. Und die Deutsche Rentenversicherung, die die Kurmaßnahmen finanziert hat. Und die DDR? Gibt es nicht mehr. Der Staat hat sich aufgelöst. Und mit ihm die Kurheime, die Sozialversicherung, das Ministerium für Gesundheit, das Ministerium für Volksbildung und zahlreiche Akten und Unterlagen. 35 Jahre nach Ende der DDR ist die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für Dokumente längst abgelaufen. Falls das Archivgesetz der Bundesrepublik überhaupt auf DDR-Dokumente angewandt wurde. Eine systematische Aufarbeitung gibt es nicht. Lediglich einzelne ehemalige Kurorte haben nach eigenem Ermessen in ihren Archiven Unterlagen gesammelt und aufbewahrt. Andere Akten liegen vielleicht noch in den ehemaligen Kurheimen. Nicht alle Einrichtungen wurden in dieser oder ähnlicher Form nach der Wende weitergenutzt. Manche Gebäude und alles in ihnen sind in Privatbesitz übergegangen. Das macht auch die Forschung schwierig. Außer den Masterarbeiten von Maria Birnstiel und Julia Tottmann liegen kaum weitere wissenschaftliche Untersuchungen für die DDR vor. Forschende sind auf Zeitzeugenberichte angewiesen. Diese melden sich vor allem, um auf Missstände und Traumata hinzuweisen. Aber was haben die ehemaligen Kurkinder zu berichten, die sich nicht melden? Betroffene der DDR-Kinderkuren sind auf sich allein gestellt. Es gibt zwar selbstorganisierte Gruppen im Internet und in sozialen Netzwerken, in denen sich Kurkinder vernetzen und austauschen, aber es gibt keine institutionelle Anlaufstelle oder Informationsmöglichkeiten für ehemalige DDR-Kurkinder.
Ich habe Archive angeschrieben, Landesarchive, Bundesarchive. Ich habe meine Stasi-Akte beantragt, weil ich irgendwann auf die Idee gekommen bin und dachte, ich habe ja selbst in der DDR gewohnt. Ich war zwar noch ganz klein, aber vielleicht habe ich selber eine Stasi-Akte und habe die dann einfach beantragt. Ich habe versucht, ärztliche Unterlagen zu finden. Ich habe beim neuen Träger nachgefragt und sogar mit der Pressestelle gesprochen. Aber immer hieß es, die Akten sind vernichtet. Bis ich dann irgendwann dieses Jahr auch einfach hingefahren bin.
Das haben Nicole Fischer und Yvonne Markgraf gemeinsam. Beide Frauen machen sich irgendwann ganz unabhängig voneinander selbst auf den Weg in ihren jeweiligen Kurort, um vor Ort die Erinnerungen aus ihrer Kindheit mit der Realität abzugleichen, um Antworten auf die Fragen zu finden, ob das alles so stimmt, an das sie sich erinnern.
Ich würde sagen, dass ich in den letzten 3 Jahren erst erwachsen werden konnte und ganz bewusst jetzt wahrnehme, wer ich überhaupt bin und diese ganz typischen Verhaltensmuster, die ich mitgenommen habe aus der Kindheit, jetzt erst verstehe und angefangen habe, sie zu verändern, um wirklich jetzt erwachsen zu sein und richtig zu leben und manche Dinge auch abzulegen. Und damit geht es mir sehr gut. Also eigentlich bin ich sehr stolz über mich, dass ich das gemacht habe und freue mich, dass ich das geschafft habe.
Eva Deinert hat über die Kinderkuren in der DDR recherchiert. Verschickte Kinder und sogenannte Verschickungsheime gab es auch in der Bundesrepublik. Wenn Sie wissen möchten, wie dort das System aufgebaut war und es den Kindern ging, empfehlen wir die Folge Verschickte Kinder, Verschickungsheime in der BRD. Zu finden im Radio Wissen Podcast in ARD Sounds.